Ja, die Maske habe ich nicht erfunden, aber es ist doch eine nützliche Sache. Ich freue mich, dass ich da bin. Wer hat es erfunden? In die Ricola-Werbung sagen. Wer hat die Ricola-Bolle erfunden? Natürlich, gell, die Schweizer haben sie erfunden. Darauf sind sie auch mächtig stolz. Was für eine geniale Erfindung. Das ist schon ziemlich her, gell? Erfunden sind sie worden im Kanton Basel-Land, irgendwo hinter Basel. Vor rund 80 Jahren hat es dort einen Bäcker-Konditor gegeben, der hat einfach früher Kräutchen, hat damit umexperimentiert, hat 13 Kräuter zusammen gemischt und hat dann plötzlich gemerkt, wow, das ist eine super Kombination. Und das ist dann das Originalrezept geworden für die Schweizer Kräuterzucker, die Ricola-Bolle. Die Schweiz, sagen Sie, gell, ist ein Land der Erfinder. Ein Haufen geniale Erfindungen kommt von der Schweiz. Aber natürlich längst nicht alle. Ein paar kommen selbstverständlich auch vom Liechtenstein. Der Hilti-Bohrmaschine oder so etwas. Gell. Der Kaiserbacker. Also da gibt es auch ganz geniale Köpfe, die einen Haufen gute Sachen erfinden. Aber wir werden in der nächsten Woche nicht so Kräuterbollen, nicht Schweizer Liechtensteiner Erfindungen anschauen, sondern wir schauen, was gibt es für Erfindungen in der Bibel. Wir wollen dieser Frage jetzt nachgehen, wer hat es erfunden, wie hat das alles angefangen? Und wir starten mit einem Text heute Morgen, da eben nicht mit Ricola Kräuterbollen. Die Frage ist, wer hat es erfunden? Wir starten mit einem Text aus dem Matthäus-Evangelium. Ich lese euch sehr gerne vor, Matthäus Kapitel 16. Falls ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr mitlesen oder einfach auch mitlesen. Matthäus Kapitel 16. Ab dem Vers 13, das Bekenntnis des Petrus. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Sehr spannender Text. Es ist ein Text, wo für viel umstritten ist. Darum ist es super, kann man den anschauen. Die Frage natürlich, gell, wer hat die christliche Gemeinde erfunden? Obwohl, gell, die Schweizer und Liechtensteiner, wir gründen sehr gerne Verein, aber der Verein haben wir nicht gegründet. Es ist auch kein Verein. Die Gemeinde haben nicht wir gegründet, es sind keine Schweizer dabei gewesen. Auch nicht die Jünger von Jesus. Das hätte ich mir noch gut vorstellen können, dass die Jünger nach der Himmelfahrt von Jesus gesehen haben, du, eigentlich, gell, wir sind so lange zusammen gewesen, wäre es schade, 3 Jahre miteinander unterwegs, wir haben so viel erlebt, es wäre schade, wir würden einfach auseinandergehen und uns nie mehr sagen, komm, lass uns doch einen Verein gründen, so einen Jesus-Fanclub. Aber so ist es nicht gelaufen, sondern Jesus hat schon vorher, bevor er gestorben ist, den Jünger gesehen, hey, es wird etwas wachsen, es wird etwas entstehen, es wird ein Gemeinde entstehen. Er hat das gegründet. Also die Gemeindekirche, der christliche Gemeinde, ist kein Club oder so ein Verein, wo der Petrus oder Johannes einfach gegründet haben, sondern Gott selber, Jesus selber hat die Gemeinde gegründet. Noch bevor die Jünger darüber nachgedacht haben, die Gemeinde zu gründen, hat er es erfunden. Also die Gemeinde ist eine Erfindung von Jesus selber. Es ist eine geniale Erfindung, er hat es erfunden. Seine Erfindung ist so vielleicht wie Ricola Salbei, gell? Das heißt da alt, bewährt, und trotzdem erstaunlich frisch. Unser Problem ist mehr, dass wir uns schon so daran gewöhnt haben, es gibt schon so lange Kirchen und christliche Gemeinden und Freikirchen. Das ist für uns so normal geworden, so selbstverständlich, dass wir uns einfach daran gewöhnt haben. Und darum ist gut neu nachzudenken, ja, was ist das eigentlich für eine Erfindung? Was ist eigentlich so genial an dieser Erfindung? Und es ist gut zu merken, hey, Gott selber hat die Gemeinde erfunden. Die Gemeinde ist also nichts Menschliches, sondern es ist etwas Göttliches, etwas Übernatürliches. Und trotzdem gibt es leider Leute, die haben Mühe mit dieser Erfindung, die haben schlechte Erfahrungen gemacht. Jemand schreibt im Internet, ich bin Christin und gemeindelos. Warum? Ich bin seit 10 Jahren in einer Gemeinde gewesen, wurde dann wegen ein paar Neidern rausgemobbt. kam nach zwei schlimmen langen Jahren, in welchen ich die Gemeinde gebraucht hätte, die aber nicht da war, wieder zurück in die Gemeinde. Durch verschiedene Umstände konnte ich nun seit Monaten wieder nicht hinkommen und die Gemeinde interessiert das alles nicht die Bohne. Komme ich mal irgendwie in den Gottesdienst, dann höre ich von vielen, schön, dass du mal wieder da bist, aber das war's dann auch schon. Also traurige Geschichte, Christin und gemeindelos, weil sie einfach schlechte Erfahrungen gemacht hat mit der Gemeinde. Und ist schon für mich, gell, als Pfarrer finde ich es immer schlimm, wenn Leute so Erfahrungen machen, aber es ist schon, ich merke, gell, es ist schon schwierig, gell, jetzt vielleicht der Pfarrer zu kritisieren, vielleicht hat er irgendetwas falsch gemacht, was ist eigentlich das Problem? Die Schwierigkeit ist ein bisschen, ich habe mich dann gefragt, gell, hat der Frau vielleicht geholfen? Der Pfarrer hätte öfters mal nachgefragt, wenn sie nur mal gekommen ist, aber die Schwierigkeit da ist ein bisschen, gell, wenn man zu oft und zu viel nachfragt, hat so ein bisschen einen Touch von einer Sekte quasi. Man kann nicht einfach gehen, sondern ständig Leute jemand an und fragt, ja, wie geht es dir, was machst du, warum kommst du wieder einmal. Sondern da ist es ganz schwierig, eine Balance zu finden. Gell? Zum einen, als Freikirche ist es ganz wichtig, man kann freiwillig kommen, aber man darf auch freiwillig einfach nicht kommen und darf auch freiwillig einfach aussteigen. Und wenn die Leute den Eindruck haben, hey, also jetzt langsam wird es mir lästig, gell? Ich komme nun und dann ständig fragt mir jemand, ja was und wie, das ist ja wie in einer Sekte. Das wollen wir unbedingt vermeiden, das ist nicht das Ziel. Und darum ist es natürlich hilfreich für alle Beteiligten, gell? Wenn man geht von der Gemeinde, sich einfach offiziell zu verabschieden und sagen, hey, ich habe mich entschieden, ich komme nun, muss nicht mal einen Grund angeben, aber auch, dass man ein bisschen orientieren kann, dann weiß man, ah, okay, das schafft Klarheit für alle Beteiligten, bügt da komische Gerüchte vor. Die Frage ist natürlich, ja, was heißt die traurige Geschichte für die geniale Erfindung von Gott? Heißt das, die Erfindung von Gott ist schlecht? Ist Gott schuld daran, wenn wir schlechte Erfahrungen machen mit der Gemeinde, mit der Kirche? Die Frage ist, was zählt mehr? Zählt mehr die Erfahrung, die wir machen, oder zählt mehr das, was in der Bibel steht, in Gottes Wort steht? Schauen wir uns dazu eine andere Erfindung an. Ich bin sehr stolz auf das Rad. Geniale Erfindung, es ist ein Cannondale-Rad, irgendwo in den USA zusammengeschweißt, der Rahmen, wirklich ein edles Ding. Ich hätte ein Secondhand kaufen können bei der HPZ-Schlosserei. Übrigens absoluter Keimtipp, gell? Suchen der Rad, kommt zum HPZ, sie haben immer schön gebrauchte Räder. Ich habe es gekauft, ich merkte, hey, das ist ein super Rad, es ist relativ leicht, es hat dünne Reifen, wenig Rollwiderstand, man kann schnell fahren mit dem. Es hat einen stabilen Gepäckträger, mit dem Rad bin ich mit der Jungscherbube nach Basel gefahren und ganz oft einfach von Blanka nach Scham. Und ein einziges Mal bin ich gestürzt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, es war so in der Weihnachtszeit, ich wollte schnell auf Scham fahren. Und nach dem Tunnel, so zwischen Blanka und Scham gibt es einen Tunnel, nach dem Tunnel kommt die Fürstin Elsabruck. Keine Ahnung, warum die so heißt. Auf jeden Fall war es dort ein bisschen easy gewesen, gell? Und ich bin schnell in die Kurve. Es hat mich rausgeschmiert, über die Straße geschmettert. Das Knie war aufgeschlagen, meine schönste Lieblingshose kaputt. Und ich bin dann hier angekommen und habe gleich am Computer gesessen und habe ein böses E-Mail geschrieben, Cannondale. Habe ich einen Schimpf und Junk gesehen? Nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Mir war sofort klar, der Hersteller kann eigentlich nichts dafür. Ich glaube, die Erfindung wäre schon gut. Ich glaube, ich wäre einfach selber die Schuld gewesen. Es ist ganz klar, gell, wenn die Strassen eisig sind, ist es einfach nicht so schlau zum Radfahren. Es gibt bessere Zeiten, vor allem nicht abwärts, vor allem nicht mit so dünnen Reifen. Das ist nicht so die schleuste Idee gewesen. Es ist einfach, glaube ich, nicht im Sinn von der Erfinder. Ich glaube, die Erfinder haben das Rad gebaut für den Sommer, wenn es trocken ist, wenn es warm ist. Und sie haben es einfach gebaut, damit man schnell von A nach B fahren kann im Sommer. Meine schlechte Erfahrung hat nichts mit dieser guten Erfindung zu tun. Also der Hersteller kann nichts dafür, gell? Die Leute, die kennen, die sind unschuldig. Und so ist es so mit der Gemeinde. Wenn du schlechte, schmerzhafte Erfahrungen gemacht hast mit der Gemeinde, mit der Kirche, ist es wirklich eine Tragödie. Und das ist mega traurig. Aber deine Erfahrung ändert nichts daran, dass die Erfindung von Gott eigentlich ganz etwas Gutes ist. Und wenn wir anfangen zu sagen, ja, unsere Erfahrung, das ist eigentlich das, was zählt, auf dem baue ich mein Glaubensfundament ein, auf, dann wird das Ganze sehr wackelig, weil jeder hat eine andere Erfahrung und es ist so wichtig zu sagen, hey, nein, ich will mich an der Bibel orientieren, ich will wissen, was sagt eigentlich Gottes Wort dazu. Dann steht unser Glaube auf einem stabilen Fundament. Und ich glaube, niemand bei uns würde behaupten, ja, die Erfindung, die Gott gemacht hat, ja, das ist ein Schrott. Da hat er sich nichts Gescheites überlegt, sondern uns ist klar, hey, wenn Gott etwas macht, macht er etwas Gutes. Aber ganz spannend ist, dass er offenbar ein Risiko eingegangen ist und gesagt hat, hey, meine geniale Erfindung, die lege ich in die Hände von Menschen. Von ganz gewöhnlichen Menschen. Und sobald Menschen eingebunden werden, fängt es an Menschen. Mal mehr, mal weniger. Sobald Menschen eingebunden werden, passieren leider auch Fehler. Und Leute werden verletzt. Das ist eine traurige Geschichte und dafür gibt es auch keine billige Entschuldigung. Und es ist auf jeden Fall tragisch. Und der erste Mensch, der Jesus eingebunden hat, ist der Petrus gesehen. Er hat eine ganz wichtige Aufgabe gekriegt, obwohl er eigentlich ganz normaler Fischer war. Er hat nicht zu den Akademikern gehört, er hat nie studiert. Auf jeden Fall hat er eine gute Bibelschule besucht. In den 3 Jahren, als er mit Jesus unterwegs war, hat er einen Haufen dürfen lernen von Jesus. Hat er viel mitgenommen. Und trotzdem hat die so schon zu dieser Zeit Theologen gegeben, da hat es Leute gegeben, die Schriftgelehrten, die haben zum Teil das ganze Alte Testament auswendig können zitieren. Die haben können sagen, Psalm 1, ah, das ist das und das, Jeremia 3, ah, sie haben alles gewusst, sie haben das ganze Alte Testament können auswendig aufsagen. Und trotzdem hat Jesus gesagt, nein, ich wähle den Petrus aus. Und das macht uns Mut. So wie wir sind, kann Gott uns brauchen, um seine Gemeinde zu bauen. Genau so. Und es ist ein riesiges Vorrecht, dass Gott das Risiko eingegangen ist und uns Menschen braucht. Weil du können sagen, oh, ich weiß nicht, Petrus, er wird mich noch verlügen und so. Gell? Und kurz ein paar Vers nachher sagt er, du bist ein Teufel, weil der Petrus sagt, nein, gang ja nicht auf Jerusalem, das soll nicht passieren, dass du stirbst. Jesus hätte können sagen, weißt du was, ich glaube, ich delegiere das an den Engel. Ist schon gescheiter. Die Engel managen das mit der Gemeinde, das wäre viel gescheiter. Jede Gemeinde kriegt einfach einen Engel und der ist dann sichtbar da und führt das Ganze. Da gehen wir auf Nummer sicher. Aber nein, Gott hat gesagt, ich möchte das Menschen machen. Ich gebe meine Gemeinde in die Hände von Menschen. Er hat sich ganz bewusst dazu entschieden. Und das ist eine riesen Ehre für uns und das heißt auch für uns, hey, Gott kann uns brauchen. Einfach so, wie wir sind. Auch wenn wir nicht federlos sind. Und in der Gemeinde dürfen wir auch Fehler machen. Es muss nicht alles perfekt sein. Und in der Gemeinde dürfen wir auch ausprobieren, ja, was kommen wir eigentlich gut? Was liegt uns? Was sind unsere Gaben? Was sind unsere Fähigkeiten? Und es ist auch spannend, sogar mit dem Petrus, gell? Warum hat der Petrus die Aufgabe bekommen, die besondere Aufgabe? Was hat ihn dafür qualifiziert, was hat er Grossartiges geleistet. Und wir haben das gelesen, der Petrus war der Erste von den Jüngern, der es einfach auf den Punkt gebracht hat. Jesus hat ihn gefragt, ja, was sagen ihr, wer bin ich? Und der Petrus hat gesagt, hey, du bist der Messias. Auf gut Deutsch, du bist der Retter, der gesalbte König, auf den wir alle gewartet haben. Du bist der Messias, der Sohn vom lebendigen Gott. Für ihn war klar, hat er Jesus, der ist nicht irgendein toller Lehrer. Er ist nicht einfach so ein guter Mann, ein guter Mensch oder irgendein Prophet oder ein Wunderheiler, sondern Jesus ist für Petrus ganz klar der von Gott versprochene Retter gewesen. Der gesalbte König, der Sohn von einem lebendigen Gott. Und Petrus hat sich ganz klar und bestimmt zu Jesus bekennt. Und Petrus hat gemerkt, hey, ich habe so eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und was hättest du geantwortet auf die Frage, wer ist Jesus für dich? Wenn Jesus dich gefragt hätte, hey, was siehst du, wer bin ich für dich? Was hättest du geantwortet? Hast du so eine persönliche Beziehung zu Jesus? Glaubst du daran, dass er der Sohn von Gott ist? Im 1. Johannesbrief heißt es, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Was für eine Verheißung. Das heißt, wer erkennt, dass Jesus Gottes Sohn ist und sich zu ihm bekennt, der hat so eine ganz persönliche Beziehung zu Gott. Gott lebt dann durch den Heiligen Geist in ihm und er selber ist auch auf geheimnisvolle Weise in Gott. Er ist verbunden mit Gott. Und die Frage ist, hast du so eine Beziehung zu Jesus? So wie sie der Petrus hatte. Und wir merken dann auch, wenn wir die Geschichte weiterlesen, gell? Für ihn war es nicht nur einfach so ein Liebebekenntnis, ja, du bist der Sohn von Gott, sondern nein, er war klar, hey, ich will mit dem Jesus unterwegs sein, ich will mein Leben investieren, ich will ganz zu ihm gehören, ich will mein Leben mit ihm leben. Er soll der Chef sein in meinem Leben. Und Jesus hat sich so gefreut über das Bekenntnis und über die Hingabe und darum hat er dem Petrus so eine vierfache Verheißung gegeben. Er hat dem Petrus wie 4 Versprechen gegeben. Das So hast du in Matthäus, wenn du das gelesen hast, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Verheißung Nummer 1, Jesus sagt, hey Petrus, du sollst zum Fundament von dieser Command gehören. Jesus hat an dieser Stelle so ein Wortspiel gemacht. Der Petrus hat gesagt, du bist der Christus. Und Jesus hat ihm gesagt, weißt du was, ich sage dir, du bist der Petrus. Du bist der Fels. Weil Petrus heißt so viel wie Fels. Sein Name heißt eigentlich Fels. Jesus hat ihm der neue Name gegeben. Eigentlich heißt er Simon. Aber Jesus hat ihm gesagt, hey, und du bist ein Fels. Du bist ein Fels und auf dem Fels möchte ich meine Command bauen. Und die Frage ist ein bisschen, ja, wie hat er das gemacht? Ist die ganze Command, die ganze Kirche auf dem Petrus aufgebaut? Ist er so der Eckstein? Ist er ein ganz besonderer Stein oder einfach gehört er einfach zum Fundament dazu? Oder hat Jesus gemeint, hey, auf dem Bekenntnis, auf der Erkenntnis, dass ich der Sohn von Gott ist, auf dem baue ich meine Command auf? Das ist nicht so ganz klar. Auf jeden Fall, im Neuen Testament lesen wir nie davor, dass der Petrus sagt, ich bin der Fels. Er ist nie hergestanden und hat gesagt, übrigens wisst ihr was? Ich bin der Fels. Jesus hat es mir gesagt, ich bin das Fundament von der Kirche. Schauen alle auf mich, ihr könnt euch auf mich aufbauen. Ich bin der Fels. Und in seinen beiden Petrusbriefen, er hat ja zwei Briefe geschrieben, stellt er sich immer vor, einfach als Apostel, als einer, der ein Boten ist, ein Diener ist von Jesus. Er hat nie gesagt, Petrus, der Fels, schreibt euch, sondern hat immer nur geschrieben, hey, ich bin ein Apostel. Und er selber hat in seinem Brief auch geschrieben, was eigentlich das Fundament ist von der Command. Ich glaube, das hat ihn beschäftigt, was Jesus gesehen hat. Ich glaube, das hat er immer mit sich mitgedreht, darüber nachdenkt. Was ist eigentlich wirklich das Fundament? Und im 2. Kapitel vom 1. Petrusbrief heißt es, er schreibt an der Petrus, kommt zu ihm. Und der Mann kommt doch zu Jesus. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steines zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat euch sein Erbarmen erwiesen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Was für ein Text, wir haben es gemerkt, der Petrus sagt nicht, hey übrigens, ich bin der Fels, lasst euch doch als lebendiger Stein auf mich aufbauen. Für Petrus ist klar, hey, Jesus, er ist der Eckstein. Er ist eigentlich das wahre Fundament. Und für Petrus ist auch klar gewesen, da gibt es auch keine Hierarchie. Er hat nicht geschrieben, hey, ich bin übrigens der Fels, ich bin der Bischof, ich bin der Apostel, ich bin der Papst und ihr seid einfach Laien. Nein, er hat allen geschrieben und gesagt, hey, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Jeder, der sich zu Jesus bekennt, gehört zu dieser Priesterschaft dazu. In Gottes Gemeinde gibt es keine Laien. Es gibt keinen Unterschied zwischen Klerus, wir reden auch der Klerus, gell, die irgendwie mehr wissen oder besonders berufen sind, und dann gibt es die Laien, sondern nein, der Petrus sagt, hey, da gibt es nur königliche Priester. Ihr gehört alle zu dieser königlichen Priester, es gibt keinen Unterschied. Jesus hat es mal seine Jünger auch gesagt, es gibt nur einen Vater und der ist im Himmel und ihr alle sind Brüder und Schwestern. Und Gott sagt, so sehe ich dich. Ich sehe dich als königliche Priesterin, als königlicher Priester. Was für eine Ehre. Die Frage ist, wie siehst du dich? Und was bedeutet es eigentlich, Priesterin oder Priester zu sein? Es bedeutet, hey, jeder von uns darf direkt mit Gott reden. So wie die Priester im Alten Testament haben dürfen Gott Opfer bringen. Sie dürfen ins Heiligtum gehen. Einmal im Jahr ins Allerheiligste. So sagt Gott, hey, ihr seid alles Priester. Ihr dürft alle direkt mit Gott reden. Ihr dürft alle mit dem Vater im Himmel reden, ohne irgendwie eine Vermittlung. Ihr dürft direkt zu Gott gehen. Und es bedeutet auch, wir dürfen Gott dienen, wie die Priester im Alten Testament Gott haben dürfen dienen. Und es bedeutet auch, wir dürfen anderen helfen auf dem Weg zu Gott. Und die zweite Verheißung, die Jesus an Petrus gegeben hat, hat sich auf Gemeinde bezogen. Jesus hat gesagt, hey, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Die Erfindung Gemeinde, sagt Jesus, ist noch stärker als das Totenreich mit seiner ganzen Macht. Und wir wissen, was der Tod für eine Macht hat. Jeder von uns muss irgendwann mal sterben. Wir merken so, gell, in dieser Corona-Pandemie, es ist gewissen, wo wirklich erschreckend war, gell, wie viele Todesanzeigen dass es gegeben hat. Der Tod ist wirklich eine unheimliche Macht, eine Wahnsinnsmacht. Aber Jesus sagt, hey, Gemeinde von Jesus ist stärker als sogar die Macht. Viel stärker. Und wenn wir zurückschauen auf die Kirchengeschichte, wenn wir das anschauen, 2000 Jahre Kirchengeschichte, merken wir, hey, trotz Verfolgung, trotz Terror, trotz Weltkriegen, Gemeinde von Jesus gibt es immer noch. Und ich bin mir sicher, auch, Gemeinde wird es auch noch geben, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist. Und wenn Jesus wiederkommt, wird es Gemeinde immer noch geben. Es wird nicht so sein, dass am Ende von der Endzeit, gell, wir gerne immer mehr glauben, Jesus, alle sind vom Glauben abgefallen, alles ist nur noch furchtbar und schlimm, sondern Jesus sagt, nein, meine Gemeinde wird in ewig Bestand haben. Nichts kann sie überwinden. Niemand und nichts kann die Gemeinde kaputt machen. Gott selber wacht über ihre. Vielleicht gibt es einzelne Ortsgruppen, gell, die verschwinden. Es gibt manchmal Gemeinden, gell, das sind vielleicht nur Leute, die älter sind, der geht die Gemeinde irgendwann zu. Aber was da Gemeinde ist, ist die weltweite Gemeinde von Jesus. Wer zur Gemeinde von Jesus gehört, der gehört schon jetzt zu etwas, wo ewig bleibt. Und darum lohnt es sich so, zu sagen, hey, da möchte ich mich investieren, da möchte ich dabei sein, da möchte ich mitmachen. Das hat Ewigkeitswert. Wie bei uns, gell, gibt es einfach Vereine, die werden mal gegründet. Es hat mal eine Pfadigruppe gegeben in Eschen, aber manchmal, gell, ist es so, dass die Vereine sich wieder auflösen. Vielleicht haben Mitglieder mehr gehabt oder Mitglieder in eine komische Richtung eingeschlagen und ich glaube, es ist immer ein bisschen Wehmut, gell, wenn ein Verein aufgelöst wird. Weil da gibt es sehr viele Kinder, die haben die Pfadigruppe cool erlebt, sind ins Sommerlager gegangen, Pfingstlager haben das so cool erlebt. Und es sind Leider, die sich so investiert haben. Aber manchmal hört einfach etwas auf. Und es ist manchmal für die Leider noch ein Frust. Und fragt sich, ja, da haben wir uns so investiert und jetzt ist alles einfach vorbei. Und Jesus hat gesagt, hey, das wird nicht passieren. Und er hat dann Petrus gesagt, hey, du bist Petrus, auf der Fels werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Und die dritte Verheißung ist die am meisten umstritten ist. Es geht da um die Schlüsselgewalt. Jesus sagt zu Petrus, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Und wie ist die Schlüsselgewalt zu verstehen? Man hat so manchmal so komische Bilder im Kopf, gell? Man hat so die Idee, ja, der Petrus, er hat die Schlüsselgewalt. Er ist so ein alter, grauer Mann, vielleicht noch mit Flügeln oder so. Gell? Er ist jetzt ein Engel und er sitzt im Himmel vor einem Himmelstor mit dem Schlüssel in der Hand. Und dann, wenn jemand stirbt, kommt er zum Petrus und der Petrus sagt dann, oh, soll ich dir auf tun oder nicht? Petrus entscheidet dann mit dem großen Schlüsselbund, quasi lasse ich dich da ein oder nicht. Und es gibt auch jene Witz, gell, über die Situation Petrus am Himmelstor. Aber wir merken, es ist nur ein Witz, gell. Vor der Himmelstür steht ein Handwerker und fragt der Petrus, hey, warum habe ich sie so früh müssen sterben? Ich bin erst 37. Kannst du mir das erklären, Petrus? Was soll der Blödsinn? Und der Petrus sagt dann, ja, warte mal, ich schaue mal in meinem Buch nach. Sagt, ja, nach den Stunden, die du verrechnet hast, bist du schon 93. Also, stelle nur einen Witz, gell? Aber ich merke, so viel Witz gibt es wirklich und es ist in vielen Köpfen drin. Gell? Der Petrus hat die Schlüsselgewalt, der sitzt irgendwo im Himmel und darum ist schon die Vorstellung, der Petrus macht das Wetter, gell? Er kann das Himmelstörle auftun, kann alle Wolken rauslassen, er kann es wieder zutun, er kann den Regen anlassen oder auch nicht. Er ist so, drum, von dem kommt das, gell? Wenn man die Bibelstelle falsch versteht, dass er die Schlüsselgewalt hat, denkt man, er hat den Schlüssel, er schließt auf und zu, macht das Wetter, bestimmt das. Darum sieht man ja, legt noch gutes Wort ein beim Petrus, dass wir eine Sonne haben an unserem Grillfest. Aber merken, die Vorstellungen sind gar nicht biblisch. Weil wenn wir die Apostelgeschichte lesen, merken wir, ja, der Petrus hat tatsächlich eine Schlüsselrolle gespielt. Er hat nämlich die allererste Predigt am Pfingsten gehalten, wo Jesus die Welt verloren hat, hat er seinen Jüngern gesagt, warten, bis der Heilige Geist kommt und dann dürfen ihr allen von mir erzählen. Und am Pfingsten war es so, wie der Heilige Geist ist gekommen. Der Petrus war der Erste, der von Jesus öffentlich erzählt hat. Er hat eine Predigt gehalten am Pfingsttag und 3000 Leute haben gesagt, ja, wir möchten mit dem Jesus leben. Der Petrus war der, der wie die Schlüsselrolle gespielt hat oder den Schlüssel in der Hand hat. Er hat wie die neue Zeit hat er wie aufgemacht. Er hat allen mit seiner Predigt den Himmel geöffnet. Er hat gesagt, hey, der Himmel steht offen, ihr dürft jetzt zu Jesus gehen. Jesus ist für euch gestorben, für eure Schuld. Der Himmel ist offen, er hat das wie geöffnet für sie. Und dann ganz spannend, der Petrus war der Erste, der zu einem römischen Hauptmann geschickt worden ist, zum Hauptmann Cornelius. Und dort hat er gecheckt, wie, hey, die Botschaft von Jesus, die gilt ja nicht nur uns Juden, sondern es gilt auch den Heiden. Sie gilt quasi allen Menschen. Und dort war er der, der wie den Schlüssel hatte. Er hat wie geöffnet. Er hat wie gecheckt, hey, und jetzt ist auch die Tür offen. Wir dürfen noch zu den Heiden gehen. Wir dürfen noch diese Botschaft verkünden. Und der Paulus ist ja dann wirklich gegangen. Der Paulus ist berufen worden, ein anderer Apostel, und ist zu den Heiden gegangen. Er ist zu den Römern gegangen, zu den Ekklesiasten, also dort, wo heute Türkei ist, ist nach Griechenland gegangen. Und es hat dann ein bisschen Streit gegeben unter den Aposteln und gesagt, ja, was macht er eigentlich? Hä, und jetzt fangen die auch an, Jesus zu glauben, aber die sind ja gar nicht beschnitten, wie wir vom Volk Israel, was machen wir jetzt und so. Und der Petrus ist der, der dort auch wieder eine Schlüsselrolle gespielt hat, wo die Apostel nämlich alle zusammengekommen sind und gesagt hat, hey, meine Freunde, ich habe es selber erlebt, Gott möchte auch, dass die Heiden zu unserem Volk gehören. Und er hat dort wieder eine Schlüsselrolle gespielt und hat dort wieder einfach der Schlüssel in die Hand genommen, ganz weit geöffnet, dass alle Welt darf von Jesus hören. Er hat eine wichtige Aufgabe gehabt. Er hat wie das Himmelreich für alle aufgeschlossen. Für die Leute vom Volk Israel, aber auch für alle anderen. Und er hat damit aber auch seine Schlüsselfunktion eigentlich erfüllt. Er hat alles aufgeschlossen, was man können aufschliessen. Mehr hätte man gerne können aufschliessen. Und er hat seine Schlüsselfunktion erfüllt. Und vielleicht habt ihr schon mal das Wappen vom Vatikan gesehen. Auf dem Wappen gibt es zwei Schlüssel. Und die katholische Kirche denkt, hey, das sind die Schlüssel vom Apostel Petrus. Weil der Petrus ist der erste Papst gewesen quasi. Und alle, die nach ihm gekommen sind, sind seine Nachfolger gewesen. Und jeder Nachfolger hat dann die Schlüssel übernommen und hat es immer weitergegeben, bis zum Papst wo jetzt, also wie zum Papst Franziskus, der hat jetzt momentan die Schlüssel von Petrus. Und zum einen denke ich, ja, ich stehe nicht ganz so mit dieser Schlüsselgewalt. Es stimmt, ich glaube, sie haben etwas richtig gemerkt. Der Petrus hat wirklich eine besondere Funktion gehabt. Er hat wie alles aufgeschlossen, aber er hat nur die Schlüsselfunktion, dass er jetzt im Himmel sitzt, gell, und quasi kann öffnen oder seine Nachfolger kann entscheiden, jawohl, wir landen in den Himmel, wir schließen auf oder nein, wir exkommunizieren die, wir schließen zu. Ich glaube, diese Funktion hat er nicht. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch darüber entscheiden kann, wer darf in den Himmel und wer nicht. Ich glaube, die Entscheidung, die steht alleine Gott zu. Und zum anderen ist es ganz interessant, gell, Jesus hat nie gesagt, Petrus, ich gebe dir den Schlüssel, pass mir bitte auf, weil die Schlüssel, die musst du nachher deinem Nachfolger geben und der Nachfolger muss es seinem Nachfolger geben und der muss es seinem geben und seinem geben und seinem geben und seinem geben. Jesus hat es nie gesehen. Jesus hat nie gesehen, hey, die Schlüssel, die gehen weiter. Sondern nein, er hat zum Petrus geredet. Und wir merken, so ein Amt kann man nicht vererben. Es ist nicht möglich, zu sagen, Wir schauen es so im Alten Testament an, gell? Nur weil jemand prophetisch gesehen, heißt es nicht, dass sein Bub auch wieder prophetisch. Man kann ein geistliches Amt nicht vererben. Man kann es auch nicht einfach so weitergehen. Und die Schlüsselgewalt, gell, die Jesus nie sieht, Petrus, pass auf, die Schlüssel, gib sie weiter, weil dein Nachfolger wird dem Papst und er braucht dann die Schlüssel. Sondern das hat er nie gesehen. Sondern Jesus hat gesagt, Petrus, du hast die Schlüsselgewalt, du darfst offen machen und dann ist aber auch offen. Und es bleibt offen. Und für uns bedeutet es, der Weg zu Gott ist frei. Wir brauchen niemanden mehr, der uns irgendetwas aufschließt. Wir brauchen niemanden mehr, der uns irgendetwas vermittelt. Weil der Petrus hat seinen Job gut gemacht. Er hat geöffnet auch für Schweizer und Liechtensteiner. Es ist offen. Die vierte Verheißung ist irgendwie verwandt mit dieser Schlüsselgewalt. Jesus sagt dem Petrus, was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Und für den Binden und Lösen redet Jesus gerade noch einmal, nur zwei Kapitel später, in Matthäus 18. Dort heißt es, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Also Jesus hat das nicht nur an Petrus gesehen, also nicht so exklusiv, sondern zwei Kapitel später lesen wir im Matthäus-Evangelium, er sieht allen Jüngern, er sieht allen, hey, was ihr binden, was ihr lösen, das gilt. Und er sieht so uns, und im Zusammenhang geht es, wenn wir das lesen, geht es darum, ja, wie soll es funktionieren in einer Gemeinde, wenn wir miteinander unterwegs sind. Und Jesus sagt dann, hey, wenn da jemand Schuld auf sich lädt, wenn du merkst, hey, der geht einen komplett falschen Weg. Der ist wirklich drauf und dran, einfach wirklich ganz, ganz einen schlechten Weg einzuschlagen, wo im Schatten. Den sollst du hergehen, mit ihm reden. Und wenn er den Fehler einsieht, darfst du mit ihm beten. Er darf um Vergebung bitten. Und du darfst ihm dann sagen, hey, das habe ich gehört. Und ich spreche dir das zu, Jesus vergibt dir. Du darfst wissen, dir ist vergeben, weil ich habe gemerkt, es hat dir leid, du hast bereut, du hast um Vergebung gebeten und du sollst wissen, deine Schuld ist dir vergeben. Du darfst jemandem das zusprechen. Was Gott schon getan hat, darfst du dir noch bestätigen. Du darfst sagen, hey, Gott hat dir das vergeben. Und aber wenn du dann merkst, Jesus sagt, aber wenn du merkst, der hat keine Einsicht, der will nicht umkehren, der sagt, nein, hey, ich bin jetzt auf dem Weg, ich mache das einfach weiter, gell? Ich brauche, was auch nicht, gell? Ich bin jetzt einmal heroinabhängig, ich brauche das, ich will das und ich will nicht von dem Weg wegkommen. Ich merke schon, es tut mir nicht gut, aber ich brauche das jetzt einfach. Dann ist es nicht so, dass Jesus sagt, ja, den musst du halt machen lassen, sondern Jesus sagt, nein, dann hol noch jemanden dazu, probier alles, damit er vom schlechten Weg wegkommt. Aber wenn alles nichts nützt, quasi als letzter Schritt, kannst du ihn, dann musst du ihn einfach ziehen lassen. Und du kannst ihm dann aber auch nicht sagen, ja, dir ist alles vergeben, sondern er bleibt mit dem Problem. Du kannst ihn von dem er nicht lösen, sondern er bleibt gebunden, weil er sich selber gebunden hat. Und Jakobus 5, 16 heißt es, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Und bekennen einander heißt es, hey, du musst nicht zu einem Priester gehen, du musst nicht zu einem Bischof gehen, sondern wenn dich etwas bedrückt und du merkst, hey, das plagt mich einfach. Gell? Ich merke, ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe wirklich etwas Dummes gemacht. Aber ich habe das Jesus schon gesehen, gell? Und irgendwie kann ich das nicht annehmen, dass mir vergeben ist. Es drückt mich einfach immer wieder ein schlechtes Gewissen. Und da hast du zu einem anderen Christ gehen, da hast du ihm sagen, hey komm, wir reden miteinander, wir beten miteinander. Und du kannst es aussprechen, du darfst sagen, was krumm gelaufen ist. Und du kannst dann miteinander beten und dann kann dir der andere einfach zusprechen und sagen, hey, und ich kann dir sagen, Jesus ist für deine Schuld gestorben. Ich habe gehört, dass du um Vergebung gebetet hast. Und ich spreche dir das zu, dir ist deine Schuld vergeben. Das darfst du jemandem zusprechen. Und das ist gemeint mit Lösen. Und ganz klar ist auch, gell, wir können das nicht alleine machen. Ich kann nicht mir selber meine Schuld bekennen und dann einen Zuspruch kriegen von jemandem. Ich brauche den anderen. Und darum ist es auch so genial, dass Gott gemeint erfunden hat. Was für eine geniale Erfindung. Und wenn du vielleicht auch gemerkt hast, ja, ist schon eine gute Erfindung, aber ich habe trotzdem so viele schlechte Erfahrungen gemacht, dann ist es einfach gut, vielleicht jemanden zu suchen, wo du darüber kannst reden, mit dran kannst beten. Weil es wäre ja immer schade, wenn du, wie du dem Lied hast, gell? Wir haben das gesungen, Gott baut sein Haus, Stein auf Stein, finde ich ganz eine witzige Strophe, gell? Wer lieber allein bleibt, er bleibt irgendwie am Boden nutzlos und kalt wie ein Stein, der nicht eingebaut ist, und das wäre ja immer schade, weil die anderen engen nicht nur ein, die gehen auch Halt. Wir haben es mit dran gesungen. Wir haben es in den letzten Wochen erlebt, gell? Ganz praktisch, wie genial es ist, wenn man lebendige Gemeinde hat. Wir dann dürfen zügeln. Nach 14 Jahren in Blanken hat sich unglaublich viel Material angesammelt. Und wir sind mega beschenkt worden mit ganz, ganz vielen fleissigen Zügelhelfern. Da hat es Leute gegeben, die haben für die ganze Züglerei bettet. Das ist wirklich genial gewesen. Andere haben für uns gekocht, andere haben Möbel abgebaut, andere haben geschleppt, transportiert, wieder aufgebaut. Wir haben auch super geniale Putzhelfer gehabt. Wir dürfen das Haus wirklich abgeben, ohne dass wir noch irgendetwas haben müssen nachputzen. Es ist gerne nicht beanstandet worden. Es ist wirklich absolut genial gewesen. Wir sind auch sehr dankbar für unglaublich talentierte Handwerker. Gell? Da ist bei uns geschreinert worden und gestromert worden. Wirklich sensationell. Und an der Stelle ganz, ganz ein herzliches Dankeschön, wo irgendwie mitgemacht haben. Eure Einsätze haben wirklich mega geschätzt und wir können es einfach bestätigen. Hey, ein Gemeinde ist einfach eine geniale Erfindung von Gott. Und sie bewährt sich einfach auch im Alltag. Ein Gemeinde ist nicht nur am Sonntag der Gottesdienst, sondern einfach genial miteinander unterwegs zu sein. Möchte am Schluss von dieser Predigt mit uns beten, dürfen sitzen bleiben. Und Jesus, danke vielmals, dass du Gemeinde erfunden hast. Es ist so gut, dass wir einander haben. Es ist so gut, dass aber auch du das Fundament bist. Dass Gemeinde nicht einfach auf einem wackeligen Fundament steht, sondern dass wir dürfen wissen, du bist der Eckstein, du bist das Fundament. Danke, dass nichts die Gemeinde einfach so kaputt machen. Das gibt uns echt einfach Stabilität. Und danke auch für die Ehre, dass wir dürfen dabei sein, dass wir dürfen mitmachen, dass du uns möchtest brauchen. Danke, dürfen wir Priester sein. Danke, dass der Weg zu dir einfach immer offen ist, dass wir kommen, einfach immer wieder zu dir kommen. Merci vielmals, dass du die Gemeinde geschenkt hast und gemacht hast. Danke für das riesengroße Geschenk. Amen.